Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Literaturhäuser sind Institutionen. Man kann zu Lesungen gehen, Symposien besuchen, an Diskussionen teilnehmen und manchmal werden dort sogar gemeinsam Manuskripte abgetippt. So ist das nämlich im Literaturhaus Frankfurt vor einigen Jahren geschehen, als Peter Kurzeck nicht mehr durchstieg durch seinen Zettelwust. Das Hamburger Literaturhaus, das zweitälteste von Deutschland und bisher von dem bekennenden Schlagerexperten und Hans Dampf in allen Gassen des Buchgewerbes Rainer Moritz verantwortet, hat eine neue Leiterin. Wir stellen Ihnen Antje Flemming vor. Einen Erfahrungsbericht aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ist außerdem Thema. Aber zuerst geht es nach Fernost, weit weg also. Falls Sie Asien kennen, schon mal in Singapur waren und dort genauso wie der flamboyante britische Schriftsteller Somerset Maugham im Hotel Raffles einen Singapore Slim getrunken haben, dann ist dieser Roman hier des malaysischen Autors Tan Twang Eng genau die richtige Lektüre. Das Haus der Türen heißt er. Er wurde gerade für den Booker Prize nominiert. Es geht um Somerset Maugham, komplizierte Ehen, Betrug und britischen Kolonialismus. Oliver Pfohlmann ist eingetaucht in dieses sehr spezielle Milieu.
Eigentlich sollte es klar sein, wer etwas zu verheimlichen hat, lädt besser keinen Schriftsteller zu sich ein. Schon gar nicht einen, von dem man weiß, wie gern er über Affären und Skandale schreibt. Also einen wie William Somerset Maugham, zu Lebzeiten einer der meistgelesenen englischen Autoren. Auf der Suche nach Inspiration bereiste Maugham in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ganze Welt. Vor allem die britischen Kolonien, offenbar eine Brutstätte für unglückliche Ehepaare. Im neuen Roman von Tan Twang Eng besucht Maugham 1921 Robert und Leslie Hamlin auf der malaysischen Insel Penang. In Tans Fiktion will sich der Schriftsteller bei seinem alten Studienfreund von den Strapazen seiner Asienreise erholen und nebenbei noch etwas Zeit mit seinem Sekretär Gerald verbringen. Denn der ist zugleich sein heimlicher Geliebter und eine Ablenkung von seiner Ehe in London. Robert Hamlin, ein Anwalt und lungenkranker Weltkriegsveteran, ist jedenfalls klug genug, seine Frau Leslie zur Vorsicht zu ermahnen.
Eine Sache noch, meine Liebe. Was denn? Achte im Beisein von Willy auf deine Worte. Er ist mein Freund, aber er ist auch Schriftsteller und tut nichts lieber, als in den Skandalen und Geheimnissen anderer Leute herumzuschnüffeln.
Geschickt verwebt der malaysische Autor Tan Twang Eng in Das Haus der Türen historische Wahrheit und Fiktion, nämlich Maughams große Asienreise Anfang der 20er Jahre mit einem Besuch bei den von Tan erfundenen Gastgebern. Leslie Hamlin ist neben Maugham die zweite Hauptfigur des Romans und in Maughams Augen nur, Zitat, eine von den vielen unglücklich verheirateten Frauen in den Tropen. Dass sie um einiges vielschichtiger und von einer leisen feministischen Wut angetrieben ist, wird Maugham erst allmählich klar. Dann nämlich, als Leslie dem Schriftsteller allen Warnungen zum Trotz doch ihr Vertrauen schenkt. Abend für Abend serviert sie ihm alle Geheimnisse ihrer Ehe auf dem Silbertablett. Und die ihrer besten Freundin Ethel Proudlock noch dazu.
»Wo beginnt eine Geschichte, Willy?« fragte ich. Eine Zeit lang erwiderte er nichts. Dann verlagerte er sein Gewicht im Sessel. »Wo beginnt eine Welle im Meer?« sagte er. »Wo bildet sie eine Strieme auf der Haut des Wassers? Wo schwillt sie an, dehnt sich aus und drängt ans Ufer?«
Tatsächlich sind es zwei Geschichten, die Tanzprotagonistin Maugham nebeneinander erzählt. Beide spielen 1910. Beide thematisieren die patriarchale Doppelmoral der Epoche. Das ist anfangs etwas verwirrend, auch aufgrund vieler zeitgenössischer Begrifflichkeiten, für die ein Glossar hilfreich gewesen wäre. Was die Spannung angeht, kommt diese Doppelung dem Roman jedoch zugute. In Leslies eigener Geschichte geht es um einen chinesischen Revolutionär, der von einer Gesellschaft träumt, in der Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und es geht um zwei Affären, die ihres Mannes, und zwar für Leslie besonders verstörend, mit einem Anwaltskollegen, und um ihre eigene mit einem chinesischen Arzt. Diese Kapitel, aus Leslies Ich-Perspektive erzählt, bestechen zwar durch das tropische Lokalkolorit und durch die genaue Darstellung der repressiven Sexualmoral unter den Angehörigen der britischen Kolonialgesellschaft. Nur leider sorgt schon Leslies häppchenweise Schilderung dafür, dass Tans Erzählmaschinerie unnötig ins Stottern kommt. Deshalb ist es gut, dass der Autor seine Protagonistin noch eine zweite Geschichte erzählen lässt, eine, die sogar wahr ist: die Mordanklage gegen Ethel Proudlock. Vor Gericht behauptete die verheiratete Frau, ihr Opfer, ebenfalls Brite, habe sie vergewaltigen wollen. In Tans Roman wird der Fall für Leslies chinesischen Liebhaber zum Prüfstein für das Rechtssystem der Kolonialherren.
In Malaya hat noch nie eine europäische Frau wegen Mordes vor Gericht gestanden. Wusstest du das? Ethel Proudlock ist die allererste. Und sie hat nicht irgendwen umgebracht, Leslie, sondern einen Angehörigen ihrer eigenen erhabenen Rasse. Ihr Angmos habt uns Einheimische immer stolz darauf hingewiesen, dass jeder, ob weiß oder braun, schwarz oder gelb, vor dem Recht gleich sei. Wie werdet ihr Angmos jetzt, da eine von euch vor Gericht steht und es geht um ihr Leben, Gerechtigkeit schaffen? Ich bin gespannt. Sie bekommt ein faires Urteil, so wie du und ich und jeder andere es bekommen würde. Ja, ja, natürlich. Er imitierte meinen sarkastischen Ton perfekt.
Morm selbst hat den sogenannten Proudlock-Fall tatsächlich in Literatur verwandelt, in seiner Erzählung Der Brief. In British Malaya wurde Morm später zur unerwünschten Person erklärt, eben weil er die Skandale der britischen Expat-Gemeinschaft zum Stoff seiner Texte machte. In Tans Roman ist er dagegen rücksichtsvoll genug, zumindest Leslies Geheimnisse zu schützen. In einer hinreißenden Passage lässt Tant Van Eng seine beiden Protagonisten nackt im Meer inmitten von blau fluoreszierendem Plankton schwimmen. Die Szene steht für die Utopie eines von den restriktiven Moralvorstellungen der Zeit befreiten Lebens. Dafür steht aber auch jener Ort, der Tants Roman den Titel gibt, das Haus von Leslies Liebhaber, der darin die verzierten Türen verlassener Clanhäuser sammelt. Aufgehängt drehen sie sich im Haus der Türen langsam in der Luft, in Leslies Augen wie Durchgänge zu anderen Welten, anderen Leben. Nicht zuletzt dieses großartige Bild dürfte Tant Van Engs Roman, den Michaela Grabinger einfühlsam übersetzt hat, eine Nominierung für den Booker Prize beschert haben.
Oliver Pfuhlmann über Tant Van Eng, Das Haus der Türen, aus dem Englischen von Michaela Grabinger Dumont, 352 Seiten für 24 Euro. Morgen jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal und damit auch die Befreiung der deutschen Konzentrationslager. Am 8. Mai erreichte die Rote Armee das heute in Tschechien liegende Ghetto Theresienstadt, ein Sammel- und Durchgangslager. Bis zu 58.000 Menschen waren dort auf engstem Raum unter entsetzlichen Bedingungen zusammengepfercht vor dem Weitertransport in den Tod. Zu ihnen gehörte die dreijährige Bela Winkens, deren Eltern schon zuvor in Auschwitz umgekommen waren. Später wurde sie dann Schauspielerin. Bela Winkens hat einen Brief an die Mutter geschrieben, an ihre Mutter, die sie nie kennenlernen konnte. Michael Eggers hat das berührende Zeitzeugnis gelesen.
Wie Franz Kafkas Brief an den Vater wird auch Bela Winkens Brief an die Mutter seiner Adressatin nie erreichen. Wie Kafka ist auch Winkens Jüdin. Aber hier hören die Gemeinsamkeiten auf. Während Kafka sich nie entschließen konnte, seinen Brief abzuschicken, kann man vermuten, dass Winkens sehr glücklich wäre, wenn ihre Mutter den ihren noch empfangen könnte. Sie ist 1943 in Auschwitz ermordet worden, genauso wie ihr Vater. Sehr lange hat die Tochter gezögert, bevor sie sich bereit gefühlt hat, ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren und zu Papier zu bringen. Es ist der Versuch, eine Lücke in ihrer Identität zu schließen und Kontakt aufzunehmen zu einem Menschen, von dem sie kein Bild hat. Die Erinnerung an die Mutter haben die Nazis ihr gestohlen, genauso wie eine glückliche frühe Kindheit. Nachdem ihre Eltern sie sicherheitshalber bei Verwandten untergebracht haben, wird sie Anfang November 1944 nach einer fluchtartigen Odyssee über mehrere Stationen aus dem jüdischen Krankenhaus Berlin nach Theresienstadt verbracht. Es wirkt, als sei ihr kindliches Erinnerungsvermögen dort erst wachgerüttelt worden.
Es mag befremdlich klingen, aber Theresienstadt war für eine lange Zeit mein Zuhause. Mein Zuhause, Mutter. Theresienstadt musste Heimat, Mutter, Vater, Großeltern ersetzen. Man richtete sich ein. Theresienstadt war Ordnung, Halt. Es war alles, was ich hatte. Alles, was mir geblieben war. Ich kannte nichts anderes. Meine Erinnerung setzt ein in Theresienstadt.
Zusammen mit tausenden anderer Kinder muss die kleine Bela dort Grauenvolles erleben. Sie berichtet von Angst, Hunger, Prügel, Hinrichtungen und Leichenwagen. Häufig bleibt ihre Erinnerung eine prekäre und fragmentierte. Sie ist unzusammenhängend und lückenhaft, enthält Leerstellen dort, wo der überwältigende Schrecken des Erlebten verhindert, dass sich ein kohärent Erinnerbares überhaupt bilden kann. Ihre traumatischen Erfahrungen sind emotional eingekapselt in Situationen, Bilder und Objekte, in denen sich das Leid verdichtet. So kann selbst die erwachsene Bela es nicht ertragen, wenn jemand ihren leeren Becher oder ihre Tasse abräumen will. Hat doch im Kinderheim innerhalb des Lagers nur derjenige eine der kargen Essensrationen erhalten, der im Besitz eines Blechnapfs war. Manche alltägliche Wahrnehmung bleibt für sie für immer assoziiert mit Ängsten, denen das Kind im Lager ausgesetzt war.
Der Tod kam meistens nachts. Der Tod. Damals in Theresienstadt. Morgens beim Aufwachen dann die Leiche neben sich. Auch deshalb konnte ich nicht alleine im Zimmer schlafen. Der Atemzug des Mitschlafenden war Beruhigung. Selbst Schnarchen wurde zum Wohllaut. Nicht allein sein. Nicht das Gefühl haben, vom Tod umgeben zu sein.
Die spärlichen Erinnerungen aus diesen allerersten Jahren ihres Lebens ergänzt Bela Winkens durch Lektürewissen und durch ihre Träume. Ihr Brief enthält 8 solcher Traumkapitel, in denen sich Angstfantasien, viele davon wiederkehrend, mischen mit der Vorstellung, die sich die Erwachsene im Nachhinein von ihren Kindheitserlebnissen macht. Manchen Passagen verleiht sie eine poetische Dringlichkeit, indem sie sie anordnet wie ein Gedicht, mit häufigen Zeilensprüngen, aber ungereimt und ohne Metrum.
Ich wandle auf der Tränenspur der Zeit, nackt, ausgesetzt dem Spiegel meiner Angst, todahnend, in den Schlaf mich stürzend, blindtastend im Wachtraum dieser Nacht.
Man sollte dieses Buch nicht mit falschen Erwartungen in die Hand nehmen. Bela Winkens ist gut orientiert in der deutschen Erinnerungskultur. Viele der gängigen Topoi und Debatten werden im Verlauf des Textes erwähnt, die Stunde Null beispielsweise oder der Historikerstreit. Dennoch ist der Brief an die Mutter keine intellektuelle oder literarisch schwergewichtige Verarbeitung der Shoah. Es geht auch nicht um die mit Adorno verknüpfte Frage, ob ein Dichten nach Auschwitz noch möglich sei. Bela Winkens tut es einfach und folgt damit einem zutiefst humanen Impuls. In einer historischen Phase, in der es immer weniger direkte Zeitzeugen der NS-Verbrechen gibt, ist ihre Stimme umso wichtiger. Ihr gebührt deshalb an dieser Stelle das letzte Wort.
Jetzt, wo die letzten Sprechenden sterben, übernehme ich ihren Staffelstab, ihre Botschaft. Denn ich bin ein Testament. Ich muss Zeugnis ablegen. Mögen die Mörder vergessen. Die Toten werden es nicht.
Bela Winkens war das. Brief an die Mutter heißt ihr Buch, Verbrecherverlag, 213 Seiten für 20 Euro. Michael Eggers stellte es uns vor. Ein herrschaftliches Gebäude an der Außenalster mit einem stuckverzierten Veranstaltungssaal, einer Buchhandlung, einem Restaurant und mehreren Büros in den oberen Stockwerken, so präsentiert sich das Hamburger Literaturhaus. In dieser Woche ist nach dem Abschied des langjährigen Leiters Rainer Moritz die neue Leiterin angetreten, Antje Fleming. Antje Fleming ist Germanistin und Amerikanistin und hat zuletzt beim Hamburger Kultursenat als Referentin gearbeitet. Ich habe sie am Telefon erreicht und zuerst gefragt, welches denn ihre erste Amtshandlung war.
Oh, wir haben erstmal Bücher ausgeräumt tatsächlich. Hier hatte sich doch einiges angesammelt und die konnte Rainer Moritz nicht alle mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir hier erstmal ein bisschen geräumt und dann habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt und wir haben ein bisschen geplant und geschaut, wie wir jetzt starten wollen vor der Sommerpause.
Sie kennen das Literaturhaus gut, denn Sie waren zwischen 2002 und 2016 ja dort bereits tätig im Pressebereich. Was haben Sie denn jetzt vor?
Also erstmal ist es sehr schön, wieder hier zurückzukommen, wenn auch in andere Funktionen. Ja, ich habe natürlich vor, als ganz großes Ziel, was eigentlich alle Kulturinstitutionen vorhaben, nämlich das Publikum ein wenig zu verjüngen und neue Zielgruppen zu erschließen. Und das macht man natürlich am besten mit dem Programm, was eben jene Leute hierher lockt. Das ist jetzt auch ein bisschen der Spagat, weil wir haben natürlich ein sehr treues, wunderbares Publikum. Und diese Menschen zu halten und gleichzeitig neue Leute zu finden, die die Veranstaltung anschauen, das ist jetzt meine Aufgabe.
Wie wollen Sie das denn bewerkstelligen, Frau Fleming?
Also in erster Linie liegt das natürlich an dem Programm, an den Autoren und Autorinnen, die eingeladen werden. Wenn man in unser Sommerprogramm schaut, was ich schon verantwortet habe, wird man sehen, dass sehr viele jüngere Autorinnen eingeladen sind. Und ich möchte gerne schauen, wie das beim Publikum ankommt und möchte auch sehr international werden. Das Literaturhaus hat schon immer viele internationale Autorinnen und Autoren eingeladen. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele neue Stimmen und da möchte ich auch viel ausprobieren.
Das Publikum kommt ja in der Regel immer sehr zahlreich zu Ihnen. Das habe ich auch mehrfach erlebt und es ist ein sehr sympathisches und aufmerksames Publikum. Jetzt ginge es dann ja, wenn ich Sie richtig verstehe, darum, die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden auch ins Haus zu holen. Haben Sie da besondere Initiativen im Kopf, wie das gelingen könnte?
Ja, die Studierenden beziehungsweise auch vor allem die jungen Erwachsenen, also auch die um die 30-Jährigen, das ist eigentlich so eine Gruppe, die nur zu einzelnen Veranstaltungen kommt. Es ist ganz verrückt, das Literaturhaus existiert ja nun schon so viele Jahre und trotzdem ist es bei einigen immer noch nicht bekannt und daran müssen wir arbeiten. Also müssen auch viel Aufklärungsarbeit machen und in die Stadt reingehen. Ich kann jetzt noch keine ganz konkreten Projekte vorlegen, weil ich wirklich von dem einen Job am nächsten Tag hier in den anderen Job gewechselt bin und das Team und ich, wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um zu brainstormen und uns zu überlegen, wie es jetzt konkret weitergeht. Das Programm steht bis zum Sommer und dann werden wir in der Sommerpause einen Neustart wagen. Es gibt auch schon natürlich ganz viele Anfragen, auch von den bekannten Poetry-Slam-Veranstaltern hier aus der Stadt. Und wir werden gucken, dass wir da eine schöne Mischung machen.
Was erwartet denn das Publikum jetzt im Sommer? Welche sind die herausragenden Termine?
Also wir haben einige Buchpremieren, unter anderem von Jasmin Ramadan, die einen neuen Roman vorgelegt hat, die Anfang Juli kommt. Dann haben wir auch eine sehr interessante Hamburger Autorin, das ist Anne Sauer, die einen Debütroman geschrieben hat. Dann kommen das erste Mal ins Literaturhaus Barbie Markovic und Giovanna Reisinger zusammen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und noch einige andere tolle Veranstaltungen bis zum Sommer. Unter anderem auch Johannes Franzen mit seinem Buch Wut und Wertung, was mich persönlich sehr, sehr interessiert hat. Und ich freue mich, dass er der Einladung gefolgt ist, weil er auch noch nie in Hamburg aus dem Buch gelesen hat.
Haben Sie denn auch vor, möglicherweise neue Formate auszuprobieren, jenseits der klassischen Lesungen?
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das muss einfach sein. Die sogenannte Wasserglaslesung ist ja sehr etabliert. Davon wird man auch nicht komplett weggehen. Aber wir überlegen jetzt schon, dass wir ein bisschen kürzer auch die Veranstaltung machen, dass wir noch mehr Fokus aufs Gespräch legen. Und wir werden natürlich auch noch andere Veranstaltungsformate entwickeln. Solange das noch nicht spruchreif ist, will ich da auch noch nicht allzu viel drüber sagen, weil wir uns wirklich erstmal auch finden müssen.
Wir sind gespannt, was Sie da machen werden. Wie ist es denn mit der Musik, Antje Fleming? Kultivieren Sie wie Rainer Moritz vielleicht auch eine Vorliebe für den deutschen Schlager oder haben Sie da was ganz anderes vor?
Also ich habe tatsächlich vor dem Literaturhaus in der Stadthalle Chemnitz gearbeitet, wo wir sehr viele, sehr bekannte Schlagerauftritte haben, aber das ist so gar nicht meine Musik. Ich komme eher aus der Hamburger Schule, aber ja, ich werde schauen, was sich da machen lässt. Ich habe jetzt eingeladen, am 21. Mai kommt Föhn, die ist sozusagen Autorin, Boygroup mit Tilman Ramstedt, Florian Werner und Michael Ebenmeier und Bruno Franceschini. Die mag ich sehr, sehr gerne und die machen ja so eine ganz tolle, wortwitzige Sprechgesang mit toller Musik. Das ist mein Ansatz.
Und das ist eine von vielen Veranstaltungen im Hamburger Literaturhaus, das ab jetzt Antje Fleming als Leiterin verantwortet. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.
Und damit geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Mehr Literatur gibt es heute Abend ab 8:30 in der Lesezeit. Dann stellt Nell Sink ihr neues Buch vor. Der Pen Berlin reagiert mit Erschütterung und einem Appell auf das Todesurteil gegen den Dichter Paiman Farahavar aus der Provinz Gilan im Iran, es bekannt unter dem Namen Shada. In Forschung aktuell geht es heute um die neue Forschungsministerin Dorothee Bär. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.